Ich wünsche uns allen ein offenes Herz und dass wir uns alle auch durch die Lesung gerade da hineinversetzt fühlen, wie das war. Eine erdrückende Stimmung für die Menschen, denen Jesus schon damals am Herzen lag und auch für uns, dass uns das wirklich aufs Herz schlägt, was Jesus da getan hat. Billy Graham, einer der größten Evangelisten weltweit, des letzten Jahrhunderts, in Amerika gelebt, wurde mal im hohen Alter gefragt von einem anderen Pastor, was würdest du deinem jüngeren Ich heute ans Herz legen? Was für einen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben? Und er sagte sofort, rede mehr, predige mehr über das Kreuz und über das Blut, das Jesus da vergossen hat. Wieso? Er sagte, weil am Kreuz die Kraft, die Power liegt, die uns wirklich verändert und die uns leben lässt. Und deswegen tragen wir ja Kreuze, deswegen haben wir ja Kreuze in der Kirche, damit wir uns daran erinnern. Ich weiß nicht, wer von euch so ein Schmuckstück um den Hals hat, ein goldenes Kreuz. Und schön ist, wenn da Jesus tatsächlich dranhängt. Denn es ist ja eigentlich merkwürdig, dass wir uns so ein altes Folterinstrument um den Hals oder in die Ohren stecken oder irgendwo hinhängen. Das wäre so heutzutage, als ob wir einen elektrischen Stuhl oder einen Galgen um unseren Hals tragen würden. Eigentlich kein schönes Symbol. Es sei denn, wir verbinden es mit Jesus Christus. Dadurch erhält das Kreuz die Bedeutung von Leben, Veränderung, Zukunft, Hoffnung. Gott hat das gemacht, damit wir Frieden schließen können. Wir haben es eben gehört aus dem Jesaja, aus der Jesaja-Lesung. Er hat all die Sünde von uns, auch deine, meine, unsere, vor dem Bildschirm hier in der Kirche, auf Jesus geworfen. Und na klar war Jesus dann verlassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er alle Sünde repräsentierte, der ganzen Welt. Von damals, heute und von aller Sünde, die in Zukunft passiert. Natürlich musste Gott ihn verlassen, denn er war die reine Sünde, die am Kreuz hing. Paulus sagt das im 2. Korintherbrief 5. Am Kreuz wurde Jesus, der ohne Sünde war, zur Sünde gemacht. Und Gott will nichts zu tun haben mit Sünde. Das ist Dunkelheit im Licht. Das kann nicht überleben in seiner Gegenwart. Aber das dauert ja nicht lange. Am Ende die letzten Worte von Jesus sind, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Diese Gottverlassenheit hatte ein Ende. Und ich lade euch heute ein, unters Kreuz zu kommen. Das ganz neu für euch zu erleben oder einfach zuzulassen. Einfach zu sagen, alle Zweifel weg war, stimmt das nicht. Die Kreuzigung ist eigentlich historisch gesehen, auch von Menschen, die gar nicht glauben, bewiesen. Da gibt es eigentlich keine Zweifel dran, jedenfalls nicht von namhaften Historikern. Schmeißt alle Zweifel über Bord und lasst euch einfach darauf ein, dass Jesus der gekreuzigte Sohn Gottes ist, der für mich gestorben ist. Und wenn ihr das Herz dann öffnet, werdet ihr Veränderung bemerken. Vier Personen, berichtet Johannes, stehen unterm Kreuz direkt bei Jesus. Maria, seine Mutter. Jeder hier, der Mutter ist, kann vielleicht annähernd sich vorstellen, wie sich Maria, seine Mutter, gefühlt haben muss. Und das kriegt sie schon von Anfang an gesagt. Am Anfang heißt es schon, Maria, es wird ein Schwert durch dein Herz gebohrt werden. Und das ist der Schmerz einer Mutter beim Anblick ihres Sohnes, der so leiden muss. Und doch sieht sie am Kreuz auch, wie Gottes Plan Wirklichkeit wird. Gott hat sie ja benutzt als Mutter seines Sohnes, Jungfrauengeburt. Und Gott macht seinen Plan Stück für Stück zur Wirklichkeit, lässt ihn wahr werden. Und sie weiß es, dass Gott alles in seiner Hand hat, auch ihren Sohn. Und deswegen ist sie dabei. Wo sind die anderen Jünger? Johannes ist dabei, einer von 12. Einer ist ausgeschieden, hat Jesus verraten, nimmt sie das Leben. Wo sind die anderen 10? Wo sind die harten Männer? Wo ist Petrus mit seiner großen Klappe? Und wo wärst du? Wo wären sie an diesem Tag? Von ferne zuschauend, geflohen wie viele Jünger, Denn euch muss klar sein, wer sich outete, ich gehöre zu ihm, ich stehe am Kreuz, stand in der Gefahr, auch gekreuzigt zu werden. Die hatten die Hosen voll. Vier Frauen, berichtet Johannes, ein einziger Jünger. Johannes, einer der Donnersöhne, Spitzname, den Jesus ihnen selber gab. Weil sie voller Zorn waren, weil sie eine große Klappe haben, das waren die Biker unter den Jüngern. Als Jesus einmal abgelehnt worden war in einem Dorf und weiterzog, sagten die beiden Donnersöhne, und Johannes war einer davon, sollen wir Feuer auf sie regnen lassen? Sollen wir zurückgehen, ihnen drohen und ihnen die Hölle heiß machen? Und dann schimpft sich Jesus aus, dass sie das nicht tun sollen. Jesus hatte schon seinen Grund, warum er die beiden Donnersöhne genannt hat. Söhne des Zorns. Aber einer davon hat sich verändert und ist jetzt mit am Kreuz. Maria, seine Mutter, ist dabei. Johannes, auch die Mutter von Johannes, ist dabei. Salome, die hier nur die Schwester Marias, also Jesu Mutter, genannt wird, ist mit dabei. Die Mutter, die auch eine große Klappe hatte und Jesus gebeten hatte, wenn du in dein Reich kommst, lass meine Söhne zur Linken und zur Rechten von dir sein. Wer ist denn jetzt zur Linken und zur Rechten von Jesus? Manchmal ist es gut, dass Jesus unsere Gebete nicht erhört. Denn das hätte geheißen, auf dem Thron zu sitzen und dann Jesus sitzt auf dem Thron und die beiden rechts und links daneben, dass sie zuerst eben auch ans Kreuz müssen. Gut, dass Gott manchmal unsere Gebote, unsere Gebete nicht erhört. Gott sagt ja zu unseren Gebeten ja, nein oder später. Und in dem Fall hat er nein gesagt zu dem Wunsch von Salome, der Mutter der Donnersöhne. Und die können froh sein. Wir können froh sein, dass Gott nicht alle Gebete erhört, weil er weiß, dass manche eben nicht gut für uns sind. Maria, die Frau des Klopas, ist dabei, auch zwei Söhne. Maria Magdalena ist dabei, die am Ende war, die von Dunkelheit war. Sieben Dämonen hatten sie gefangen genommen und Jesus befreit sie. Und das ist ein Ort jetzt am Kreuz, dass sie sagt, ich habe dich nicht vergessen. Was du für mich getan hast, Jesus, liegt mir immer noch auf dem Herzen. Ich bin bei dir, auch wenn ich Gefahr gehe, auch gefangen genommen zu werden. Maria Magdalena weiß, wer Jesus ist, was er für sie getan hat. Und sie verrät ihn nicht, sie verleugnet ihn nicht, sie bleibt bei ihm am Kreuz. Können sich alle Männer, die Jesus gefolgt sind, ein Beispiel annehmen. Die hält zu Jesus auch in der letzten Stunde. Johannes steht da, der voller Zorn ist, der sich nachher nur noch in seinem eigenen Evangelium nennt, den Jünger, den Jesus geliebt hat. Vom harten Kerl, vom Donnersohn ist dieser Johannes weich geworden. Sein hartes Herz voller Zorn hat sich verändert. Er steht am Kreuz und ist nicht mehr der, der er war. Er ist nicht mehr der Donnersohn. Und Jesus gibt ihm sogar die Verantwortung über seine Mutter. Josef war schon gestorben. Der älteste Sohn hatte die Verantwortung für seine Mutter. Nur der hängt jetzt am Kreuz und ist am Sterben. Und selbst dann handelt Jesus und hat seine Mutter im Blick, hat den anderen Menschen im Blick und sagt, Frau, das ist dein Sohn. Und zu Johannes sagt er, Johannes, das ist deine Mutter. Er arrangiert noch alles im Sterben, kümmert sich. Und dann kannst du davon ausgehen, dass Jesus sich auch um dich kümmert. Er lässt dich nicht allein. Dafür steht auch das Kreuz. Jesus hat dich auch am Kreuz im Blick und weiß, was wichtig ist für dich. Aber ihr habt gemerkt, es gibt auch Aufträge am Kreuz. Selbst in solchen Situationen, verteilt Jesus am Kreuz Aufträge und Verantwortung. Bei Johannes war es seine Mutter. Aber wenn du zum Kreuz kommst, gibt es Aufträge für dich. Jesus hat Dinge für uns zu tun und die finden wir ganz offensichtlich am Kreuz. Aber was mich wirklich fasziniert und ins Nachdenken gebracht hat, dass das Kreuz Menschen verändert. Auch dich. Bei Johannes war das ja eine lange Strecke, der hat viel erlebt, viel gesehen. Na klar verändert er sich. Zum Guten, zum Besseren. Und ist es nicht spannend, dass es ausgerechnet Johannes ist, der die Verantwortung über Jesu Mutter bekommt? Ich erinnere euch daran, Johannes war der einzige Jünger, der eines natürlichen Todes gestorben ist. Vielleicht wegen seiner Verantwortung oder weil Jesus das wusste, dass er sein Leben lang für seine Mutter sorgen konnte. Johannes kriegt den Job und stirbt als einziger, verbannt auf der Insel Patmos, eines natürlichen Todes. Alle anderen kommen brutalst um. Johannes ändert sich und bekommt den Job von Jesus, sich um seine Mutter zu kümmern. Obwohl Jesus eigene Geschwister hatte, Halbgeschwister, wenn wir es genau nehmen. Aber die haben alle nicht an Jesus geglaubt, bis zu seiner Auferstehung. Die tauchen sogar in der Bibel auf und sagen, der ist doch bekloppt, der ist durchgeknallt, unser Bruder. Den müssen wir da wegholen. Was der erzählt, ist doch Schwachsinn. Jetzt wisst ihr, warum das so schwer ist, in der Familie über Jesus zu reden. Jesus selber hat es nicht hingekriegt. Es liegt nicht an euch. Ich weiß, dass viele Mütter darunter leiden, dass Kinder nicht zum Glauben kommen. Jesus selbst hat es nicht geschafft, zu seinen Lebzeiten seine Geschwister zum Glauben zu kriegen, an ihn. Die haben ihn abgelehnt. Erst nachdem er gestorben war und auferstanden ist, haben auch seine Geschwister zum Glauben an ihn gefunden und haben Verantwortung übernommen in der Gemeinde. Das Kreuz verändert und macht uns bewusst, was Jesus für uns getan hat. Deswegen gleich das Abendmahl an so einem Tag. Erinnere dich daran an dein Leben. Schau zurück, was Jesus für dich getan hat. Maria Magdalena konnte das. Du hast mich aus der Dunkelheit geholt. Du hast mich vom Teufel befreit, von meinem falschen Weg. Ich danke dir dafür. Ich bin bei dir. Auch wenn du blutüberströmt bist, voller Schmerzen, nicht mehr kannst, ich dich nicht mehr erkenne, du ganz anders aussiehst, als ich dich zu Lebzeiten erkannt habe. Ich bleib bei dir. Und alles, was du mir getan hast, habe ich auf meinem Herzen. Wenn du heute unterm Kreuz stehst, dann machst du wie Maria Magdalena und denke daran, was Jesus für dich getan hat. Wie viele Gebete er erhört hat. Wie er dich geführt und geleitet hat in deinem Leben. Aber da sind noch andere beim Kreuz. Andere, die tiefen Hass empfunden haben gegenüber Jesus. Der Schwerverbrecher am Kreuz. So spannend, unheimlich spannend, dass alle vier Evangelisten alles ein bisschen anders beschreiben. Und es gibt ein schönes Buch, Der Fall Jesus, da wird beschrieben, dass das authentisch ist. Wenn Zeugen, Augenzeugen einer bestimmten Sache haargenau dasselbe berichten, weiß der Polizist, das ist abgesprochen. Das wurde vorher abgesprochen und aufgeschrieben und jeder erzählt die Geschichte so, wie es vorher geredet wurde. Wenn aber alle aus ihrer Perspektive, aus ihrem Erleben erzählen, dann ist das authentisch. Und Matthäus berichtet zum Beispiel nur, dass da zwei Verbrecher waren am Kreuz, die über Jesus lästerten. Steig doch herab, hilf dir, hilf uns, damit wir leben können. Auch von dem einen Verbrecher, dessen Name später überliefert wurde, Dismas soll er geheißen haben, das sagt die Bibel nicht, ist später überliefert, wissen wir, dass sich sein Herz geändert hat. Und er hat vorher mitgemacht. Und so fügen sich alle Augenzeugenberichten zusammen zu einem Ganzen. Er hat mitgemacht, Jesus gelästert, aber da war dieses Schild über dem Kopf von Jesus. Jesus von Nazareth, König der Juden. Er hat gelästert, hat das Schild gesehen, hat gelästert, das Schild gesehen. Hat gesagt und gehört, hat gehört, was Jesus gesagt hat. Und das hat ihn verändert. gespottet, sich lustig darüber gemacht, Jesus, so blöd Mann, du sollst der Sohn Gottes sein, komm doch herunter, befrei uns alle und wir werden leben in Saus und Braus. Und dann hängen die da stundenlang. Er sieht das Schild, Jesus von Nazareth, König der Juden. Er beobachtet, wie er stirbt, wie er leidet, was er sagt, dass er noch mit den Frauen, mit Johannes redet. Und auf einmal sagt er, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Herzen können am Kreuz einfach so verändert werden. Zweifel weggewischt werden. Die große Klappe weg. Nur noch die Herzensbitte, ich habe Angst vorm Sterben, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Genau wie Johannes, nur eben schnell. Auf einmal. Und dass das funktioniert, verraten auch die Soldaten. Ich weiß nicht, ob es 4 oder 5 waren. 4 losen. Das wissen wir deswegen, weil sie die Beute in 4 Brocken aufteilen und dann um das eine Gewand losen. Ich weiß nicht, ob der Hauptmann mitgemacht hat oder ob er sich zu fein war, mitzuwürfeln, mitzuspielen. Der Hauptmann und seine Soldaten, als sie die Dunkelheit sahen, die dann über das ganze Land, kann man übersetzen, über die ganze Erde kam, sahen und wie Jesus starb, haben alle Soldaten, die dabei standen, bekannt, das war wahrlich Gottes Sohn. Die waren vorher mit dabei, auf dem Platz, wo Jesus gefangen genommen war. Die ganze Kohorte war dabei, 400 Mann, römische Soldaten, das Mieseste vom Miesesten. Und dann diese Kreuzigungsexpertengruppe. Jesus wird ihn übergeben. Und das sind die Kreuzigungsexperten, die haben schon Hunderte, wenn nicht Tausende ans Kreuz genagelt. Das war früher die abschreckende Methode der Römer zu sagen, schaut, wollt ihr so enden? Wenn nicht, dann haltet jetzt die Klappe und seid untertänig. Haltet euch an unsere Gesetze, zahlt Steuern, sonst ergeht es euch genauso. Und dieses Profi-Kreuzigungsteam, das waren eiskalte Menschen. Die hat das nicht mehr gestört. Nagel rein, hoch das Kreuz und dann abwarten, bis er stirbt, Lanze rein oder bei manchen wurden die Knie und die Beine gebrochen. Die hat so schnell nichts mehr beeindruckt. Die haben Tausende verrecken sehen. Das hat manchmal Tage gedauert am Kreuz, nicht so wie bei Jesus einen halben Tag. Und diese eiskalten Killer, 5, stehen am Kreuz, Dunkelheit, hören alle Worte, die Jesus sagt, was er tut, sehen das Schild und sagen dann, das war wahrlich Gottes Sohn. Das kann das Kreuz für dich und für mich. Aber du musst halt dabei sein. Mach es nicht wie der Großteil der Jünger und hau ab. Sondern manchmal muss man sie einfach ans Kreuz wagen, auch wenn man manches nicht versteht. Es ist ein schwerer Gedanke, warum Gott das gemacht hat. Aber er hat es so gemacht. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ich komme um das Kreuz. Ich verstehe es zwar nicht, aber da treffe ich dich. Da triffst du Jesus mit Garantie. Das Kreuz wurde aufgerichtet, damit jeder es sieht. Normalerweise wurden im jüdischen Glauben alle gesteinigt, die sowas getan haben wie Jesus Christus. Nicht Jesus. Denn er sagte selbst, ich muss aufgerichtet werden. Jeder muss es sehen. Und wer zu mir aufschaut, zum Kreuz, wird gerettet werden, kriegt Leben. Es ist wunderbar und gleichzeitig schrecklich, wie Gott so eine brutale Situation nutzt, um doch Werbung fürs Kreuz zu machen. Pilatus lässt dieses Schild anfertigen, lateinisch, griechisch, hebräischer Sprache. Ich habe es im Auto liegen, habe es vergessen, aber ihr könnt euch das vorstellen. Das war nicht nur ein Inri, wie es sonst immer auf den Kreuzen zu sehen ist, sondern stand ausgeschrieben. Jesus von Nazareth, König der Juden. Hebräisch, Lateinisch, Griechisch. Jeder konnte es lesen. Und Gott benutzt den Mann, der für die Verurteilung verantwortlich war. Pilatus wollte Jesus nicht ans Kreuz nageln. 6-mal sagt er, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Und dann kamen die Hohepriester, die Obersten vom jüdischen Glauben und so, pass mal auf, Freundchen, wenn du den freilässt, dann bist du kein Freund Roms. Dann bist du kein Freund von Cäsar. Und dann steht da in der Bibel, Pilatus hatte Angst. Er hatte sich einige Brocken schon geleistet in seiner Karriere und er wusste, wenn ich jetzt einen Fehler mache, hier ein Aufstand zustande kommt, dann war es das mit mir. Dann hat er schweren Herzens gesagt, kreuzigt ihn. Und dann zieht er seine kleine Rache durch und lässt ein Schild anfertigen. Auf dem steht, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und die Juden wollen einlenken. Schreib bitte nur, dass er behauptet hat, er sei der König der Juden. Und dann ist der Moment von Pilatus' Rache da. Ich habe geschrieben, was ich geschrieben habe. Ihr könnt mich mal. Das Ding hängt da, soll hängen bleiben. Und Gott benutzt Pilatus, der verantwortlich war für die Verurteilung, dazu, um die reine Wahrheit allen Ländern zu verkünden. Der damalig bekannten Welt. Lateinisch, Rom. Griechisch, Sprache der Weisheit. Und Hebräisch vor Ort. Die Wahrheit hängt da. Und es ist die Wahrheit. Und dann noch Nazareth zum Spott. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das war das letzte Kaff. Heute würde vielleicht Berlin ranstehen, keine Ahnung. Und Pilatus macht sich lustig über die Juden und sagt damit ungewollt die Wahrheit. Es ist Jesus von Nazareth und er ist der König der Juden, er ist sogar der König aller Könige am Kreuz. Also der Schwerverbrecher Dismas ändert sein Herz. Die Soldaten, die dabei standen, die mitgemacht haben, die ihn ans Kreuz genagelt haben, ändern ihr Herz. Da muss Gott doch Jesu Worte gehört haben, sein Gebet. Vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wissen sie auch nicht. Es war Routine, brutale Routine, aber Routine. Und sie erhalten doch die Chance zur Umkehr. Ist das nicht unglaublich? Gott verändert Herzen von den schlimmsten Übeltätern. Was habt ihr mit meinem Sohn gemacht, hätte Gott ja sagen können. Was habt ihr mit meinem Sohn gemacht? Und er vergibt ihnen und öffnet ihnen das Herz für die Wahrheit. Auch vom Volk, die dabei standen, heißt es, durch die große Dunkelheit kehrten einige um. In Lukas 23, Vers 48 steht, und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Gingen sie nach Hause oder war das eine Herzensbeschreibung? Als Jesus einzog, waren sie am Jubeln. Halleluja, Hosianna, der König zieht ein. Dann vor dem Kreuz, kreuzigt ihn, tötet ihn. Und dann auf einmal schlugen sie sich an die Brust. Das Zeichen im jüdischen Glauben für Buße und Umkehr. Der Zöllner macht es in der Synagoge. Und dann kehrten sie wieder um. Das Kreuz hallt sogar nach. Apostelgeschichte 3. 3000 Menschen kommen durch die Predigt von Petrus zum Glauben. Und dann steht da sogar drin in Apostelgeschichte 3, dass die Menschen dabei waren, die ihn getötet haben. Die Hohenpriester, die Leute, die mitgemacht haben, mitgeschrien haben. Petrus predigt, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Da haben wir es wieder. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch dem Mörder schenkte. Barabbas. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Ihr habt ihn getötet. Und durch die Predigt kommen 3000 zum Glauben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott hat ihn vergeben und ihm Umkehr geschenkt. Und deswegen solltest du nie denken, meine Sünden stehen der Beziehung mit Gott und Jesus im Weg. Wenn selbst die Menschen eine neue Chance bekommen, einen Neustart bekommen, Leben bekommen, die Jesus verurteilt haben, verleugnet haben, ans Kreuz genagelt haben, sich darüber lustig gemacht haben, dann hast du erst recht eine Chance. Nur du musst zum Kreuz kommen. Passiert nicht automatisch. Es gibt so vieles, was wir wiederfinden in dieser Geschichte, wenn man die ganze Bibel kennt. Steht daran, die packten so einen Schwamm auf einen Ysop-Stab, eine Pflanze. Wisst ihr, wo das noch vorkommt? Bei den 10 Plagen, wo die Erstgeborenen getötet werden sollen, sollen die Menschen, die an Gott glauben, die Juden, ihren Türrahmen mit Lammesblut bemalen. Und rate mal, was da steht. Sie nahmen ein Ysop und malten das Blut auf ihre Türrahmen, damit sie verschont werden von Gott und seiner Rache. Und hier fließt alles zusammen am Kreuz, was wir in der Bibel finden. Jesus ist das Gotteslamm, das unsere Sünden trug, der Welt Sünden. Und wenn wir ihn nicht haben, wenn wir sein Blut nicht nutzen für Frieden mit Gott und Vergebung unserer Sünden, dann müssen wir eines Tages die ganze Rache Gottes aushalten. Deswegen hier nochmal die Einladung, kommt zum Kreuz, auch wenn du Zweifel habt, viele Fragen, und erlebt, was die Menschen alle am Kreuz erlebt haben. Das verändert euch. Das Kreuz macht was mit dir. Nur wenn man die Augen abwendet, die Geschichte nicht ernst nimmt, als Märchen abtut oder Jesus einfach einen Propheten, einen netten Menschen, einen weisen Menschen sein lässt, passiert gar nichts. Wer es aber wagt, sich unter das Kreuz zu stellen, zu sagen, Herr Jesus, danke, dass du gekreuzigt worden bist für mich. Ich nehme das gerne an. Ich habe noch nicht alles kapiert, aber ich öffne dir mein Herz. Dann wirst du ihn schon erleben. Die haben es ja erlebt. Ich brauche ja keine komischen Geschichten erzählen. Da sind genug Menschen am Kreuz versammelt, die verändert worden sind durchs Kreuz. Lasst euch das nicht entgehen. Bei Jesus gibt es Vergebung am Kreuz. Ohne Kreuz keine Vergebung. Ohne Kreuz kein Frieden mit Gott. Ohne Kreuz, ohne Jesus kein Weg zum Leben nach dem Tod im Paradies. Das muss uns bewusst sein. Johannes schließt in seinem Evangelium, der Donnersohn, der weich geworden ist, mit folgenden Worten. Dies alles aber ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Amen. Wir singen das Lied Würdig das Lamm, das geopfert ist. Thank you. Und es ist merkwürdig, jetzt zu banalen Abkündigungen zu kommen, aber die gehören eben auch dazu. Herzliche Einladung natürlich zum Gottesdienst am Sonntag, den 20. April, auch mit Heiligem Abendmahl, Ostersonntag. Wir wissen es ja schon, das tut gut, dass das nicht das Ende war, sondern dass Gott Jesus wieder auferstehen lässt und uns dadurch Hoffnung gibt. Herzliche Einladung, dabei zu sein, anschließend Kirchencafé. Wer gerne noch einen Kuchen beitragen möchte, der möge sich noch eintragen in der Liste bei der Korkwand oder Lydia Bescheid sagen, damit wir genügend Kuchen haben. Dann natürlich auch Einladung zum Montag, zum Ostermontag, den 21. April. Dort haben wir Osterfrühstück, bieten wir an um 8.30 Uhr und das wird richtig lecker. Wir feiern also unter uns Christen auch das Osterfest gemeinsam, auch mit einem Frühstück. Und wer da noch teilnehmen will, der kann sich auch eintragen, da bei der Pinnwand, bei der Küche. Und man kann was mitbringen, muss man aber nicht. Wir haben erfahrungsgemäß sehr, sehr viel. Deswegen kommt dazu, habt Gemeinschaft auch an diesem Tag und dann natürlich um 10 Uhr Gottesdienst, den wird dann Dietmar Wehrmann gestalten und die Predigt halten. Ich werde aber auch das Frühstück organisieren und da dann die Verantwortung tragen. Am 19. April, das ist jetzt Samstag, gibt es ausnahmsweise eine Veranstaltung, das ging nicht anders. Dort ist der Kreativtreff, die werden auch Andacht halten und etwas Schönes gestalten. Und dazu soll ich auch noch herzlich einladen. Das war es auch von mir schon, bis auf die Kollektenansage. Gibt es sonst noch wichtige Ansagen, die ich vergessen habe? Dann vielen Dank für die Kollekte vom Grünen Donnerstag in Höhe von 175 Euro von gestern für unseren Topf, der sich nennt Da, wo es fehlt, und für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschland 6 Euro und vom 13. April noch die Kollekte für den EC-Verband von 386 Euro und die Diakonische Altenhilfe in Höhe von 24 Euro. Die Kollekte, die wir gleich beim nächsten Lied einsammeln, ist heute bestimmt für Open Doors. Wer es nicht kennt, eine Organisation, die sich einsetzt für Christen, die weltweit verfolgt werden. Gerade an so einem Tag ist es, denke ich, wichtig und richtig, dafür zu sammeln, die Schmerzen erdulden mussten, die gemobbt werden, die ausgelacht werden weltweit. Ihr habt es von den arabischen Ländern gehört, aber es gibt auch viele andere Länder, unter denen Christen leiden. Und deswegen sammeln wir heute für Open Doors, für eine Gesellschaft, die sich mit Gebet und Einsatz und Finanzen einsetzt, diesen Menschen zu helfen. In der goldenen Dose, Ausgang links, da sammeln wir auch wieder für unseren Topf, der sich nennt Da, wo es fehlt. Gebt gerne, Gott segne euch für das, was ihr spendet. Das Beste zum Schluss, der Friedensgruß und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus unterm Kreuz.